Wer von euch hat schon einmal darüber nachgedacht, einfach auszuwandern? In ein neues Land ziehen. Raus aus diesem enttäuschenden Leben, wo du gerade bist, hin in diese Erfüllung all deiner Wünsche. Einige von euch sind heute hier, weil sie ausgewandert sind. Andere haben vielleicht Bilder oder Fernsehsendungen gesehen, die Länder der WM betrachtet und mit Gedanken in diese Richtung gespielt. Letztendlich suchen wir alle Erfüllung. Wir suchen Erfüllung in unserem Leben und stell dir vor, all die Träumerei wäre nun Wirklichkeit. Du hättest dein Visum in der Hand. Alles ist geregelt. Du kannst losziehen. Ich würde behaupten, in einem gewissen Maße, auch wenn du noch in deinem Land der Verzweiflung bist, empfindest du schon Erfüllung. Nur aus der Tatsache heraus, dass du weißt, die Sachen sind geregelt. Es kommt. Die Erfüllung kommt. Das gelobte Land, es kommt. Genau wie die Verlobte schon ein gewisses Maß an Erfüllung empfindet, obwohl der Hochzeitstag noch aussteht. Sogar ein Maß an Zweisamkeit empfindet, obwohl der Hochzeitstag noch aussteht. Nun könnte es aber auch passieren, dass deine Ausreise sich verzögert. Dass du auf einmal weniger an das gelobte Land denkst, weniger Gedanken an deine Ausreise verwendest, die Erfüllung und die Vorfreude gleichsam schwindet. Ihr Lieben, so geht es uns Gläubigen. Alles ist geregelt. Wir wissen, dass nach diesem Leben das gelobte Land wirklich kommt und nicht nur ein scheinbares auf der anderen Seite ist das Gras grüner, sondern tatsächlich die Herrlichkeit wartet. Manchmal vergessen wir es ganz. Manchmal haben wir vergessen, dass die Einreisegenehmigung sicher ist. Alles ist geklärt, die Dinge sind vorbereitet. Wir haben unseren himmlischen Pass, die neue Staatsangehörigkeit, die himmlische. Diese Auswanderung ist wirklich die herrlichste. Und man kann sich nur für jeden freuen, der endlich einreisen darf oder ausreisen darf. Genau das lesen wir in Philipper 1, 21 in der Esra-Bibelübersetzung. Denn zu leben ist für mich Christus und zu sterben Gewinn. Paulus in diesen Zeilen des Philipperbriefes, er erwartet eine herrliche Herrlichkeit. Und die Ausreise, der Tod auf Erden, war Gewinn. Sterben wird zum Gewinn, wenn das Leben für dich Christus ist. Sterben wird zum Gewinn, wenn das Leben für dich Christus ist. Ich weiß, unsere alle Woche war lang, deshalb nochmal. Sterben wird zum Gewinn, wenn das Leben für dich Christus ist. Eben nicht Philosophien der Welt, eben nicht Gesetzlichkeit, eben nicht Askese, eben nicht Mystik, die allesamt kraftlos sind und obendrein nutzlos sind. Sterben wird zum Gewinn, wenn das Leben für dich Christus ist. Von diesem selbstgemachten, am Anfang total logisch und demütig erscheinenden Gottesdienst, der am Ende wertlos ist, haben wir die letzten Predigten gesprochen. In Kolosser Kapitel 2, in den letzten Versen, sehen wir all diese Aspekte aufgereiht und Paulus, er spricht davon, weil er Sorge um den Kampfpreis hat der Gläubigen, dass sie so viel verwirrt werden, dass sie nicht mehr brauchbar sind und einem Gottesdienst nacheifern, der wertlos ist. Und wir haben von der letzten Predigt noch zwei Verse ein wenig übrig, den Kolosser 2, die Verse 22 und 23, mit denen wir beginnen und uns dann hineinbegeben in den großen Wendepunkt des Briefes in Kapitel 3, die Verse 1 und 2. So möchte ich heute Morgen mit euch diese himmlische Ausrichtung betrachten und dir deutlich machen, dass deine wahre Erfüllung mit dem Blick nach oben kommt. Die Erfüllung, nach der wir uns sehnen, kommt eben nicht aus Gesetzlichkeit und Askese. Die können nur Begierden scheinbar unter Kontrolle kriegen. Aber die eigentliche Erfüllung, die wir haben, wird niemals davon dadurch erfüllt werden. Und selbst die Begierden werden nur scheinbar gezügelt und werden tatsächlich durch jede Form von Gesetzlichkeit und Askese entfacht. All das haben wir in den letzten Predigten gesehen. Gesetzliche Menschen betrachten ihre Askese als geistliche Stärke, aber tatsächlich ist sie eine Schwäche und ein Hindernis für das wahrhaft christliche Leben. Das Erste in Bezug auf deine Erfüllung mit dem Blick nach oben heute Morgen ist, dass du die Irrtümer der Askese meidest. Erstens, meide die Irrtümer der Askese. Kolosser 2, 22 und 23 lesen wir und rufen uns in Erinnerung, wo wir uns befinden. Die Warnung, die Paulus antreibt, diese Verse zu schreiben, ist, dass der Kampfpreis verloren geht. Und so spricht er in Vers 21 von der Askese. Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Und nun kommen die Irrtümer der Askese. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Den ersten Irrtum, wir sehen vier, den ersten Irrtum der Askese beschreibt Paulus in Vers 22. All diese Einschränkungen, die du dir auferlegst, durch hauptsächlich der Nahrungsmittel, die du eben nicht einnimmst oder die du einnimmst, bei denen bleibt er hier stehen, sagt er, der Irrtum ist Nummer 1, Gesetzlichkeit, Mystizismus und Askese, sie stellen das Physische über das Geistliche. Er sagt es durch die Worte in Vers 22, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Alles kommt in den Magen und dann geht der Lauf der Dinge weiter. Das ist, was er sagt. Es ist vergänglich. Gott, er schenkt uns alles zum Genuss und es ist nicht Sünde. Lass dir kein schlechtes Gewissen machen, zu genießen. Ja, es ist Sünde, in Lust und Begierde die gute Nahrung Gottes zu missbrauchen, aber die Askese würde fordern, dass du, um geistlich zu werden, verzichtest. Das Grundprinzip der Askese ist, wenn du deine Lebensweise nur disziplinieren kannst, dann kannst du auch deine Gedanken und Triebe beherrschen. Und das ist dieser wertlose, nutzlose Gottesdienst. Die Bibel sagt hingegen in Römer 12, Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Passt euch nicht an. Ja, es gibt eine Grenze zwischen Moral und Unmoral, zwischen richtig und falsch, aber es beginnt nicht mit deiner Disziplin und Selbstauferlegung von Gesetzen oder Askese oder Kasteiung, sondern es beginnt in unserem Denken. Ihr erinnert euch an die Taktiken des Widersachers. Wo greift er an? Er greift in unserem Denken an. Und da beginnt auch der Erneuerungsprozess, wie Römer 12, 2 sagt. Wir lassen uns verwandeln. Es ist eine Aufforderung im Passiv. Angekommen? Eine Aufforderung im Passiv. Du musst es an dir geschehen lassen. Und wer wirkt es? Gott durch sein Wort und seinen Heiligen Geist in deinem Inneren. Was wirkt er? Die Erneuerung deines Sinnes. Und dann folgt, dass du prüfen kannst, was der wohlgefällige, der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Der große Unterschied ist, dass Gott möchte und Gottes Plan ist, dass unsere Veränderung von unserem inneren Wesen heraus passiert und wir dann Weisheit haben, zu entscheiden, was richtig und falsch ist. Und nicht durch die Disziplinierung unseres äußeren Lebens, unserer Nahrung, unserer Triebe, meinen, wir könnten die Begierden eindämmen. Es ist hoffnungslos. Ich möchte hier kurz einschieben, verwechselt hoffnungslos und wertlos nicht mit kraftlos. Die Askese und Gesetzlichkeit hat eine Menge Kraft. Du selbst kannst dich am Riemen reißen und der Mensch, wenn er sich am Riemen reißt, kann eine Menge schaffen. Was die Schrift sagt ist, er wird dadurch kein bisschen Gott mehr gefallen und er wird dadurch kein bisschen die Sünde, die eigentliche Begierde, der Kern des Problems überhaupt nur angehen. Stattdessen wird sie an irgendwelchen anderen Stellen ausbrechen, selbst wenn du der Mönch im Kloster bist und meinst, die reinen Gedanken wären damit erledigt. Also ich meine, immer da. Nein, das kann sie eben nicht. Und deshalb beinhaltet dieser Irrtum, dass du nicht einfach sagen kannst, während du gerade sitzt und zuhörst, habe ich kein Problem mit, mein Leben ist ja in Ordnung. Guck doch, wie ich lebe. Es kann immer noch sein, dass du dich einfach nur am Riemen reißt und dass du all das aus deiner eigenen Kraft wirkst. Und gleich, was wir sehen werden in den nächsten Versen und im dritten Kapitel und in den nächsten Predigten, werden wir merken, wie viel mehr Gott beabsichtigt und gleichzeitig wie viel mehr Freiheit und Freude und Kraft er bereitstellt. Der große Konflikt zwischen der Askese und der Enthaltsamkeit gegen die biblische Aussage von Veränderung und Heiligung ist, dass es nicht einfach um die disziplinierte Lebensweise geht, sondern der Schrift, dem Herrn geht es um deine Verwandlung von innen. Und das Zweite ist, dass du in der Askese die aktive Rolle einnimmst. Und in Römer 12 nimmst du welche Rolle ein? Die passive. Gott wirkt an dir. Das Wort spült durch. Das Wort reinigt. Und du wirst gereinigt durch Gottes Wirken. Du lässt Gott an dir arbeiten. Das ist der große Unterschied. Der erste Irrtum ist, dass die Gesetzlichkeit, der Mystizismus und die Askese das Physische über das Geistliche stellen. Der zweite Irrtum folgt in Kolosser 2, 22, dass die Gebote Gebote sind nach den Weisungen und Lehren der Menschen, schreibt Paulus. Das heißt, Gesetzlichkeit, Mystizismus und Askese sind von Menschen erdacht. Damit haben wir uns sehr viel beschäftigt. Wir haben in Vers 8 schon gesehen, wie Paulus dort schreibt, dass wir beraubt werden könnten und aufpassen sollen durch Philosophie, Lehren, Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Diese Grundsätze der Welt, sie kommen vom Widersacher selbst und sie sind aufgebaut, ihr erinnert euch letzte Woche, an Satans Taktik und Gerissenheit zu wissen, Gott hat den Menschen als Anbeter geschaffen, also gebe ich ihm was, was er anbeten kann. Und das ist das ganze erdachte Konstrukt der vielfältigen Religionen von Menschen. Der zweite große Irrtum von Menschen erdacht. Der dritte große Irrtum von Gesetzlichkeit, Mystizismus und Askese ist, dass sie heuchlerisch ist. Wir lesen davon in Vers 23, die freilich einen Schein von Weisheit haben in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes. Freilich einen Schein von Weisheit. Ich sehe dein Verhalten, aber ich weiß trotzdem nicht, ob dein Gottesdienst selbst gemacht ist oder nicht. Denn was dein Motor ist, um geistlich zu leben, um Gott zu gefallen, das erkennst du im Spiegel des Wortes. Das erkennst du im Nachsinnen über das Evangelium, wie wir es gleich im Abendmahl tun. Bin ich wirklich absolut bedürftig? Bin ich zerbrochen vor Gott? Wann habt ihr zuletzt die Bergpredigt gelesen und in diesem fünften Kapitel vom Matthäus-Evangelium wirklich verstanden, der geistlich Arme ist der, der ins Himmelreich kommt? Der, der nichts zu bringen hat. Und unsere Heuchelei, sie kommt zum Vorschein oder wir sollten sie erkennen, wenn wir meinen, ich kann. Ich kann weder einen gottgefälligen Gedanken fassen ohne ihn, geschweige denn eine ihm gefällige Tat oder eine dem anderen segnende Tat. Wir sind so bedürftig. Aber der Schein von Weisheit, er ist da. In einem selbstgewählten Gottesdienst, in Demut und in Kasteiung des Leibes. Wenn du den Tag nicht kennst, an dem du unter der Last der Sündenschuld zum Kreuz dich gewandt hast und die Vergebung deiner Sünden durch den Glauben an den stellvertretenden Tod Jesu erhalten hast, wenn du diesen Tag, wenn du diesen Zeitraum, wenn du diesen Lebensabschnitt nicht kennst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dein Gottesdienst selbst gemacht ist. Ich würde so weit gehen, dass wenn du nicht immer und immer wieder in dieser Zerbrochenheit dich wiederfindest, du genau dieser Gefahr und Warnung von Paulus auf den Leim gegangen bist, aus deiner Kraft heraus zu wirken. Ach, wie gut, dass ich nicht bin wie jener. Das hat mal ein Pharisäer vor den Ohren der Jünger und Jesu gesagt. Und Jesus sagte, jener geht gerechtfertigt ins Himmelreich. Diese Zerbrochenheit immer und immer wieder zu erkennen und Acht zu haben vor der Heuchelei, dass der Schein gewahrt wird, das Lächeln wie die Stewardess immer da ist, wenn es da sein muss. Die Wiedergeburt, das neue Leben bekommt niemand, weil er sich schlecht über seine Sünde fühlt. Die Wiedergeburt bekommt niemand, weil er sich schlecht über seine Sünde fühlt oder weil er unter der Last der Sünde beginnt zu weinen. Ihr Lieben, das ist Reue. Aber Reue hat nichts mit Buße zu tun und noch längst nichts mit Glauben. Der dritte Irrtum ist, dass Mystizismus, Askese und Gesetzlichkeit heuchlerisch sind. Und der vierte Irrtum ist, dass Gesetzlichkeit, Mystizismus und Askese deine sündige Natur nicht besiegen. Und das ist die letzte Phrase in Kapitel 2, Vers 23. Freilich ein Schein von Weisheit und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Wir haben schon viel darüber gesprochen, dass es wertlos ist, dass es nutzlos ist, dass all deine Investitionen, selbst wenn du gerettet bist, nichts bringt in Ewigkeit. Und nun kommt hier noch der Punkt hinzu zur Befriedigung des Fleisches. Paulus geht so weit, dass er deutlich macht, die Askese ist der direkte Gegenspieler zur Heiligung durch den Heiligen Geist. Diese steinharte Disziplin deines Körpers hat schnell den Anschein, dass sie geistlich ist, weil du die Armut und die Demut so betonst, aber du wirst nicht wachsen. Du wirst am Ende wieder, lest ihr das? Deinem Fleisch dienen. Das ist heftig, denn die Askese behauptet ja gerade, das Fleisch unter Kontrolle zu kriegen. Die sündigen Triebe. Und Paulus sagt, nein, du wirst nur dich selbst befriedigen und dem Fleisch dienen. Wie nun besiegen wir die sündige Natur in uns? In unserem ersten Punkt haben wir gesehen, wir bedenken die Irrtümer der Askese. Und wir kommen nun zu Kolosser Kapitel 3 und lesen die ersten 4 Verse. Der große Wendepunkt, die Erinnerung von Paulus an das, was wahrhafter Gottesdienst ist. Schaut in eure Bibeln in Kolosser 3, die ersten 4 Verse. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Als zweites möchte ich mit euch kurz durcharbeiten, dass wir, wie Paulus uns erinnert, an unseren Anfang als Christ denken sollen. Zweitens, denk an deinen Anfang als Christ. In Kolosser 3, Vers 1 beginnt dieses Kapitel mit den Worten, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Wenn ihr eure Bibeln offen habt, dann Lenkt eure Augen einmal zu Kapitel 2, Vers 20. Dort sehen wir genau diese Parallele, den Kontrast. In 2, Vers 20 sagt er, wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid und nun, Kapitel 3, Vers 1, das Gegenteil, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid. Beide Male, in beiden Versen, 2, Vers 20 und 3, Vers 1, kommuniziert dieses Wort, wenn ihr, keinerlei Zweifel. Schreibt euch das dazu. Kein Zweifel. Paulus zweifelt nicht an, dass sie gestorben sind und dass sie auferstanden sind mit Christus, sondern, wie die Esra-Bibel es formuliert, wenn ihr also, wir könnten auch sagen, da ihr, weil es ja Tatsache ist, dass ihr gestorben seid und auferstanden seid, deshalb, 2 Vers 20, ihr seid der Welt gestorben und deshalb, 3 Vers 1, mit Christus auferweckt, lebt entsprechend. Paulus kommuniziert hier keinen Zweifel, für uns im Deutschen nicht ganz nachvollziehbar. Die griechische Sprache hat hier mehrere Möglichkeiten, die Worte zu wählen und deshalb ist es zweifellos, dass er keinen Zweifel hat. Wenn ihr also, da ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, du lebst nun. Wir könnten es manchmal fast vergessen. Diese Liebe, dieses Leben zeigt sich im Gebet von Paulus schon in Kolosser 1 in den Versen 4 und 5. Wo Paulus betet, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel. Ihr habt, sagt Paulus in seinem Gebet, Glauben an Christus, ihr habt Liebe zu den Heiligen und ihr habt die Hoffnung auf den Himmel. Er zweifelt nicht an, dass das wahr ist. Er betet in Kapitel 1, Vers 10 dafür, dass sie nun würdig wandeln. Er betet darum, dass sie erfüllt werden. Er will, dass das, was Realität ist, nun Alltag wird. Das ist, was Paulus hier tut. Und er benutzt dieses Mittel der Sprache, um sie aufzurütteln. Als wenn er fragen würde, lebst du nicht? Ja, du lebst. All diese falschen Ansichten von diesem selbstgerechten Gottesdienst, die lehnst du ab und du gehst nun über zum freudigen, wahrhaftigen Gottesdienst, den Gott nun beschreibt. All diese falschen Dinge helfen dir nicht in deiner wahrhaftigen Anbetung. Jesus Christus, er hilft dir. Deshalb hat er in Kapitel 2 schon gesagt, so wie ihr angefangen habt, so sollt ihr weitermachen. Und nun folgt diese Ausrichtung. Ihr seid auferweckt worden. Wir werden mehr dazu in Versen 3 und 4 in der nächsten Predigt sehen. Und es folgt, dass diese Auferweckung da ist, dass wir uns nach dem, was droben ist, ausrichten. Nach dem, was droben ist. Wir sind auf Christus ausgerichtet. Das ist die Botschaft, von der wir im Kolosserbrief die ganze Zeit reden. Kapitel 3, Vers 1 ist nicht wirklich ein neuer Abschnitt, als würde hier ein ganz großer Szenenwechsel kommen in dem Buch, sondern er ist ganz eng zusammenhängend mit Kapitel 2. Ich habe gerade schon gezeigt, in 2, Vers 20 sollen wir ablegen, hier in 3, Vers 1 sollen wir anziehen. Das Gleiche sehen wir in Kapitel 3, Vers 5, wo wir später hinkommen werden, tötet daher eure Glieder. Da legen wir ab oder töten. Dann legen wir weiterhin ab in Vers 8. Legt ab Zorn, Wut, Bosheit. Und in Vers 12, was wir anziehen sollen. Hier beginnt Paulus jetzt zu beschreiben, wie der gottgefällige Gottesdienst aussieht. Es ist nichts Neues, was Paulus einführt, sondern er führt das aus, wofür er in Kapitel 1 schon gebetet hat. Er hat schon gebetet, dass sie wahrhaft gerettet sind, dass sie Glauben haben, dass sie Liebe haben, dass sie Hoffnung haben. Er hat schon gebetet, dass sie würdig wandeln mögen. Und nun formuliert er aus, wie das praktisch aussieht. Und als erstes widmet er sich dem Motor. Wie geht das? Und das schauen wir uns hier in unserem dritten Punkt an. Drittens, belebe deinen Eifer als Christ. Es geht, indem du deinen Eifer als Christ belebst. Wir lesen in Versen 1 und 2 nochmal. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. So sucht ist die Folge, das, was droben ist. Lebst du? Glaubst du? Sind dir die Sünden vergeben? Dann suche, was droben ist. Paulus, er verwendet hier einen besonderen Imperativ, eine besondere Aufforderung, die deutlich macht, dass du weitermachen sollst, die davon ausgeht, dass du gläubig bist, wie es auch zusammenpasst dann mit dem, da ihr auferweckt worden seid. So kann man auch sagen, macht weiter, indem ihr sucht, was droben ist. Aber es ist nicht nur das Weitermachen mit drin, sondern auch das Alles geben, alles dran setzen. Wir dürfen uns nicht abbringen lassen von dieser großen Hoffnung, für die Paulus gerade gedankt hat in Kapitel 1. Die Gefahr ist aber groß, dass du dich davon abbringen lässt, deswegen der ganze Einschub, lass dich nicht berauben, den wir durchgearbeitet haben in Kapitel 2. Und die Lösung Nummer 1 ist, dass du vollkommen vereinnahmt bist von diesem einen Ziel. Vollkommen fokussiert auf dieses eine Ziel. Mit diesen Worten, sucht das, was droben ist. Was bedeutet dieses Wort? Greift zum Stift oder zu eurer Notiz-App und schreibt euch auf, was suchen, was droben ist, bedeutet. Suchen bedeutet, dass du dein ganzes Herz danach ausrichtest. Suchen bedeutet, dass du den Wunsch hast, es zu besitzen. Suchen bedeutet, dass du dich danach sehnst. Suchen bedeutet, dass du einen Wunsch hast, eine große Sehnsucht, ein Verlangen. Ein Verlangen, wie Herodes danach suchte, das Jesus-Baby in Matthäus 2, 13 umzubringen. Er suchte, es umzubringen. Es war ein Verlangen, was ihn völlig vereinnahmt hat. In der griechischen Übersetzung des Hoheliedes wird dieses Suchen verwendet für die Suche der Frau, die nun ihren Bräutigam sucht und er ist nicht zu finden. Das ist die Suche, von der Paulus spricht. Und in 2. Mose 2, auch in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, ist es Pharao, der danach trachtet und sucht, Mose umzubringen. Und Mose floh vor Pharao nach Midian. Sucht das, was droben ist, heißt, meine Wünsche, meine Sehnsucht, mein Verlangen soll auf das Himmlische gerichtet sein. Meine Gedanken, meine Träume. Ich bin vereinnahmt davon, was droben ist, was im Himmel ist. Das Himmlische ist, was ich erreichen möchte. In Vers 2 lesen wir die Worte, trachtet nach dem, was droben ist. Hier ist der Schwerpunkt nicht so sehr das Wünschen und Sehnen und Verlangen, sondern der Schwerpunkt beim Trachten ist dein Denken. Deine ganzen Gedanken sind fixiert auf dem, was droben ist. Du kannst nicht aufhören, darüber nachzudenken, was droben ist. Das wünscht sich Paulus für die Kolosser, das wünscht sich Gott für jeden von uns. Manuel Neuer, der legendäre Torwart. Ein Torwart unter den besten aller Zeiten. Welttorhüter 2013, 2014, 2015, 2016 und 2020. Torhüter des Jahrzehnts 2011 bis 2020. Manuel Neuer, von ihm wird gesagt, dass er zu jedem Zeitpunkt des Fußballspiels den Ball mit voller Konzentration im Blick hat. Wir kennen unsere Konzentration nur zu gut auf die Dinge, die droben sind. Jeder Zeitpunkt voll konzentriert. Oh, wie vereinnahmt sind wir von dem, was hier ist. Wie schnell sind unsere Gedanken abgelenkt, unsere Konzentration weg, mal hier, mal dort, eben wie ein Kleinkind. Wie schnell sind unsere Gedanken schon in Gesprächen, wo schon jemand direkt vor uns steht, abgelenkt. Schaust du nach oben? Ist deine Konzentration himmelwärts gerichtet? Ihr Lieben, das erfüllt uns. Und das, ob ihr es glaubt oder nicht, ist der Motor gegen jede Lust und Begierde. Ich weiß, es ist kaum zu fassen, weil es so weit voneinander weg ist. Aber das Evangelium und zu wissen, was Jesus getan hat und dass wir die Hoffnung haben und dass wir bald bei ihm sind, das ist der Motor gegen jede Begierde. Der Herr, er hat uns ewiges Leben geschenkt, das zu erinnern, die Hoffnung zu haben, die Liebe zu haben, den Glauben zu haben, das führt zum Blick nach oben. Ihr habt die Hoffnung, war das Dankgebet von Paulus für die Kolosser. Diese Hoffnung richtet sich nach oben. Und diese Hoffnung richtet sich nun, wir schauen in Kapitel 3, Vers 1, in den zweiten Teil. Nicht nur ist es eine fixe Hoffnung, sondern sie ist auf Jesus Christus gerichtet, der zweitens alle Macht und Autorität und alle Mittel hat. Christus hat alle Macht, Autorität und Mittel. Das ist, was Paulus sagen will, wenn er schreibt, sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Wir denken nicht einfach nur an den Himmel und an irgendwelche Harfen und Engel, sondern wir denken an den Himmel und haben Jesus vor Augen, der zu Rechten des Vaters sitzt. Was heißt das? Das heißt, dass dieser Jesus alle Macht, alle Autorität und alle Mittel hat, um uns zu halten. Um uns zu halten, um uns nach Hause zu bringen. Du schaust nach oben und wer ist dort oben? Jesus ist da oben und was tut er? Er sitzt zur Rechten Gottes. Warum beschreibt Paulus ihn als sitzend zur Rechten Gottes? Weil das Sitzen zur Rechten diese Bedeutung hat, der Vorrangstellung, der Autorität und der Macht. Es bedeutet, dass Jesus selbst Gott ist, der Allmächtige mit Macht, mit Majestät in alle Ewigkeit. Das besitzt Jesus. Und das hat Paulus uns schon vorher gesagt. Er hat uns schon gesagt, dass in Christus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig ist. Und nun schauen wir nach oben und wir sehen Jesus und er sitzt da. Gott hat ihn erhöht. In Apostelgeschichte 2 wird es so beschrieben, aus dieser Position heraus, der Auferstehung, der Himmelfahrt und nun zu Rechten zu sitzen, aus dieser Position heraus rettet Jesus Menschen und hält Jesus alle seine Schafe beisammen und bei ihm. Stephanus war einer der Männer, der in Apostelgeschichte 7 den Märtyrertod stirbt. Und wir lesen in Apostelgeschichte 7, 54 seine Geschichte. Als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz, das ist Stephanus' Verteidigungsrede, und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Vers 55, er aber, voll Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Es ist dieser Saulus, der diesen Brief schreibt an die Kolosser. Vers 59, und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Christus sitzt zur Rechten Gottes. Und er ist mächtig, er ist stark, er hat absolute Autorität. Und aus dieser Position heraus hält er jedes seiner Schafe, was er zu sich gezogen hat. Und Stephanus, er sieht diese Herrlichkeit Gottes und er sieht Jesus. Und was kommt ihm über die Lippen? Herr Jesus, hilf. Nimm meinen Geist zu dir. Genau das tut Jesus heute immer noch. Für jeden einzelnen Gläubigen. Er rettet Sünder auf der ganzen Welt. Er stärkt sie, die Gläubigen. Er führt sie, er nährt sie, jedes einzelne seiner Kinder und er hält sie bis zum letzten Atemzug und dann nimmt er sie in die Ewigkeit auf. Und diese Wahrheit ist der Motor, jede deiner Begierden zu überwinden. Nicht nur der Moment der Auswanderung, der gesichert ist, sondern das ganze Leben. Schlagt bitte den Hebräerbrief mir zusammen auf. Wir sehen in Hebräer Kapitel 6, den Dienst Jesu sitzen zur Rechten Gottes. In Hebräer 6, die Verse 11 und 12. Der Hebräerbrief ist an Geschwister gerichtet, die straucheln, die in der Gefahr stehen, müde zu werden. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, es ist eine Predigt, in Kapitel 6, Vers 11 sagt er, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, so dass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. Halte die Hoffnung fest. Das ist das Evangelium. Es ist die frohe Botschaft. Werde nicht träge. Sei gewiss, die Verheißung steht fest. Einige Verse später in Vers 19 Es kommt die Verheißung Abrahams hier zwischendurch. In Vers 19 schreibt der Hebräerbrief, Kapitel 6, diese Hoffnung ist die Verheißung von Abraham, halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht, achtet darauf, ins Innere, hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der Hohepriester in Ewigkeit geworden ist, nach der Weise Melchisedeks. Jesus ist durch den Tempel hindurch ins Allerheiligste rein und dort sitzt er nun und tut welchen Dienst für uns? Den Dienst als Hohepriester. Der Hohepriester, der einsteht für die sündigen Menschen vor dem heiligen Gott. Und das tut Jesus Tag ein, Tag aus. Lass dich nicht berauben um deinen Lohn und denke, irgendetwas anderes gebe dir Kraft, gegen jede Form der Sünde anzugehen, irgendeine Philosophie, Gesetzlichkeit, Mystizismus, Askese. Werde nicht müde, das Evangelium zu schätzen und die Hoffnung festzuhalten. Denk an Stephanus. Welche Situation kannst du dir vorstellen, in der es unangebracht wäre, zu rufen, Herr Jesus, hilf. Keine. Keine einzige. Diese drei Worte, sie ändern alles. Herr Jesus, hilf. Der ganze Zusammenhang in Kolosser 3 ist unsere Sünde. In Kolosser 3, Vers 5, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht. Die Anfechtungen, zu denen Paulus gleich kommen wird, in den nächsten Versen, die Anfechtungen verschiedenster Art, in Vers 5, primär sexuelle Sünden, egal ob bei Männern oder Frauen, Leidenschaften, selbstzentrierte Lust. Diese Anfechtung, ihr Lieben, ist real. Deswegen gibt es Vers 5. Aber wo schaust du hin? Wen rufst du? Wo holst du dir Kraft? Oftmals ist es ein, oh nein, ich darf doch diese Leidenschaft nicht haben. Es ist kraftlos, dort stehen zu bleiben. Oftmals ist es Scham, die uns überkommt. Wie gut, dass niemand Gedanken lesen kann. Wenn du da stehen bleibst, bleibst du bei Gesetzlichkeit und Askese stehen. Stattdessen rufe, Herr Jesus, hilf. In Kapitel 3, Vers 8 lesen wir weitere Kämpfe, in denen wir stehen. Legt ab Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Wessen Mund? Die Kolosser, die geglaubt haben, die lieben, die Hoffnung haben, die gerettet sind, die haben immer noch Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung und hässliche Redensarten. Aber die Kraft, sie zu überwinden, ist nicht, dich am Riemen zu reißen. Die Anfechtung, sie ist real, sie kommt und was rufst du, wo schaust du hin? Du wirst Erfüllung finden, wenn du nach oben schaust. In Hebräer 4 hat der Hebräerschreiber uns das schon deutlich gemacht. So lasst uns nun hinzutreten, Hebräer 4, 16, mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Ich möchte, dass ihr einmal mehr seht, dass der Blick nach oben euch schon in der Anfechtung hilft. So lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden, nachdem wir gesündigt haben. Steht nicht da. Da steht zur rechtzeitigen Hilfe. Rechtzeitig ist es, wenn die Anfechtung da ist und du hast noch nicht gesündigt. Deshalb ist dein Blick nach oben zu Jesus und allem, was himmlisch ist, der Motor für deinen Sieg über jede Sünde. Und natürlich ist der Blick nach oben die Vergebung bei jedem Moment, wo wir gefallen sind. Aber zu häufig meinen wir, wir schauen erst zu Jesus, wenn es zu spät ist. In Römer 8, Vers 31 heißt es, was wollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt worden ist. Hört gut zu. Der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Jesus hat sich hingegeben, um uns zu erretten und um uns zu heiligen, aber nicht durch deine eigene Kraft, sondern auch durch seinen Tod, auch indem du zu ihm schaust. Er sitzt zu Rechten und tritt für uns ein. In dem Moment deiner Anfechtung und nachdem du gefallen bist, ja, da auch. Wir sind mit Christus auferweckt. Und wir sehnen uns nun nach allem Himmlischen, wo Jesus ist, wo er für uns eintritt, wo, wenn wir nach oben schauen, ihn sehen und alles Himmlische. Und ja, wir werden weiter versagen, aber du wirst weniger versagen. Du wirst Kraft haben von Gott selbst. Wie funktioniert das? Wie können wir einfach Jesus anschauen und dadurch Kraft bekommen? Wir kennen aus allen Lebenssituationen, was wir anschauen, werden wir. Kennt ihr aus jeder Lebenssituation. Das, womit du dich beschäftigst, das wirst du. Es funktioniert, weil Gott uns so angelegt hat. Der Anblick, aber in einem viel größeren Maße von Christus, er bewirkt auf übernatürliche Weise, dass wir in Heiligkeit wachsen. Der Anblick Christi, er wirkt auf übernatürliche Weise, dass wir in Heiligkeit wachsen. Warum? Weil der geistliche Anblick Christi aufgrund der Köstlichkeit und der Schönheit seiner Herrlichkeit uns dazu bringt, ihn so zu bewundern, dass wir in ihm unsere Erfüllung finden und daher keine Befriedigung in den geringeren, sündigen Vergnügungen mehr suchen. Die Herrlichkeit Christi erobert unser Herz und lässt uns lieben, was er liebt. Und dann prägt und beflügelt unsere erneuerte Begeisterung unseren Willen und wir gehorchen freudig und kraftvoll den Geboten Gottes. Warum? Weil er besser ist. Wann immer du was Besseres siehst, lässt du das Schlechtere liegen. Und du wirst Kraft in Heiligkeit haben, um gegen die Sünde anzukämpfen, wenn du Jesus anschaust und siehst, dass er besser ist als das, was die Sünde dir verspricht. Und die Sünde, sie wird nicht mehr attraktiv sein. Vom ersten Tag an hat das der Teufel versucht. Gott enthält dir etwas vor, liebe Eva, lieber Adam. Würden sie sich konzentrieren auf die Güte Gottes, die Herrlichkeit Gottes, hätten sie Kraft zu widerstehen. Als drittes, den Eifer in Christus zu beleben, sind wir nicht nur fokussiert auf ihn als unser Ziel, wir wachsen als drittes in unserem Unterscheidungsvermögen. Er, der mächtig ist, der die Autorität hat, er gibt uns Unterscheidungsvermögen, wenn wir mehr und mehr auf ihn schauen, wenn wir nach dem trachten, was droben ist und nicht das, was auf Erden ist. Wir werden erkennen, dass all das rühre an, koste nicht, betaste nicht, dass es alles Quark ist. Wir werden erkennen, wo der Unterschied ist zwischen dem rühre nicht an, ja, Enthaltsamkeit in Sexualität, haben wir letzte Predigt durchgearbeitet, und dem töte deine Glieder, die auf Erden sind. Kapitel 3, Vers 5. Darin brauchen wir Unterscheidungsvermögen und das kommt durch sein Wort. Der Gläubige, der die Dinge dieser Welt erkennt, er wird erkennen, dass jede Askese, jede Gesetzlichkeit, jede Religion, sie sind allesamt Sackgassen. Sie sind leere Versprechen. Sie führen zu nichts. Es ist wie Medikamente, die nur dazu da sind, dich glücklicher zu machen und keinerlei Ursachen angehen. Die ganzen sündigen Vergnügungen, sie sind allesamt Sackgassen. Die ganzen weltlichen Beispiele der Askese und der Kasteiung, sie sind Sackgassen. Das weiß der Gläubige. Sie sind löchrige Zisternen, Wasserspeicher, die nichts halten. Und stattdessen wartet die Quelle Christi auf uns. Menschen, sie investieren so viel, um ein wenig Vergnügen zu haben, und es führt zu nichts. Sie wandern aus mit der Sehnsucht der Erfüllung. Doch die wahre Erfüllung, nichts gegen Auswandern, die wahre Erfüllung aber finden wir nur in Christus. Und ich möchte, dass wir am Ende dieses Themas von Gesetzlichkeit und Askese und ja, es geht noch weiter, aber irgendwie ist jetzt auch ein Schlusspunkt, dass ihr mitnehmt. Lasst uns nicht überrascht sein, wenn wir in diese Falle tappen, du und ich. Lasst uns nicht überrascht sein, wenn jemand in der Gemeinde auf uns zukommt und uns das Evangelium erklärt. Lasst uns nicht überrascht sein, wir brauchen es. Denn wir verwechseln es so oft mit dem Reißen am eigenen Riemen. Wir haben gesehen, dass wir die Irrtümer der Askese meiden müssen, unseren Anfang als Christ bedenken und in unserem Eifer für Christus wachsen müssen. Auf den höchsten Gipfeln und in den tiefsten Tälern unseres Lebens zur Erfüllung, zur wahren Erfüllung müssen wir nach droben schauen. Ja, auch in den schönsten Momenten musst du nach droben schauen, um sie wirklich zu genießen. Das ist die Botschaft des Buches Prediger. Wir müssen zu Jesus schauen, zu ihm, dem vollkommenen Wort. Er möchte, dass wir uns von innen heraus verändern. In Kolosser 2, 3 haben wir gelesen, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Christus ist unser Ein und Alles, was wir festhalten. Er ist es, nach dem wir uns sehnen. Er ist es, in dem wir uns Hoffnung suchen. Wie letzten Sonntag schon möchte ich dir sagen, ich kann dein Äußeres sehen. Doch dein äußerer Gottesdienst sagt nicht viel. Hältst du in deinem Herzen an Christus fest? Hältst du an seinem Leib fest? Hältst du an der Gemeinde fest? Hältst du an seiner Schönheit fest? Ihr Lieben, möge unser fester Entschluss immer fester und immer sichtbarer werden, dass all meine Wünsche, meine Sehnsucht, mein Verlangen, meine Gedanken, meine Träume auf das Himmlische gerichtet sind. Wo Jesus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Dort sitzt er, mein Hohepriester, und er tritt ewig für mich ein. In jedem Moment meines Versagens. In jedem Moment meines Lebens. Denn es ist ein einziges Versagen ohne ihn. Und das auf ewig. Diese Erfüllung suchen wir und wir finden sie bei Jesus. Und wenn du heute immer noch auf der Suche bist, dann komm heute zu Jesus. Er will retten und dir diese Freude und Befreiung von der Last der Sünde schenken. Und dann setzt du all dein Vertrauen, all deine Sehnsucht, all deine Hoffnung und all deine Investitionen auf das Himmlische. Und das besingen wir nun in unserem Lied Gnade ist mehr. Lasst uns aufstehen zum Gebet und gemeinsamen Gesang als Antwort auf diese herrliche Botschaft. Herr Jesus Christus, du allein bist würdig unserer Anbetung, unseres Lobes, unseres Lebens. Wir wollen dich preisen, Herr, dass du am Kreuz gewirkt hast, uns Kraft zu schenken für dieses Leben, zu dem du uns berufen hast. Diese Aufforderung, die nun losgehen in Kolosser 3, diese so scheinbar machtlosen und ohnmächtigen Sünden, denen wir so häufig erliegen zu scheinen. Du gibst uns Kraft in dem Evangelium, indem wir auf dich schauen. Und ich bete, Herr, dass wir Erfüllung suchen in dir und im Schauen nach oben jeden schönen Moment, der nächste Woche auf uns wartet, genießen. Und jeden schwierigen Moment, durch den du uns führen wirst, in der Erfüllung der Ewigkeit, der Hoffnung, wissen, Christus ist unser Leben und Sterben wird deshalb Gewinn. Danke, dass deine Vergebung uns bereitsteht für das Versagen unserer letzten Woche, so selten, so unkonzentriert an dich gedacht zu haben. Schenk du Gnade, dass wir heute und morgen darin wachsen mögen. Amen.